Das Haus, in dem die tödliche Party steigen sollte, sah so aus wie das, von dem sie früher einmal geträumt hatten. Freistehend, mit einem roten Ziegeldach und einem großen Vorgarten hinter dem weißen Palisadenzaun. Nadja und er hatten sich so ein Haus angesehen, da war Timmy gerade eingeschult worden. Gar nicht weit von hier entfernt, an der Grenze von Westend zu Spandau. Nur 5 Minuten mit dem Fahrrad bis zur Waldgrundschule, wo Nadja damals unterrichtete. Ein Steinwurf entfernt von den Sportanlagen, auf dem sein Sohn hätte Fußball spielen können. Oder Tennis. Oder was auch immer. Damals war es für sie unbezahlbar gewesen. Heute gab es niemanden mehr, der mit ihm irgendwo einziehen konnte. Nadja und Timmy waren tot. Und der 12-jährige Junge in dem Haus, das sie gerade observierten und das einem Mann namens Detlef Prüger gehörte, würde es auch bald sein. Sollten sie noch länger hier draußen in dem schwarzen Van ihre Zeit vertrödeln.
»Ich gehe da jetzt rein«, sagte Martin Schwarz.
Er saß hinten, im fensterlosen Innenraum des Kastenwagens, und warf die Spritze, deren milchigen Inhalt er sich gerade injiziert hatte, in einen Plastikmülleimer. Dann stand er von dem Monitortisch auf, dessen Bildschirm die Außenansicht des Einsatzobjekts zeigte. Sein Gesicht spiegelte sich in den abgedunkelten Scheiben des Fahrzeugs.
»Ich sehe aus wie ein Junkie auf Drogenentzug«, dachte Martin. »Und das war eine Beleidigung. Für jeden Junkie.«
Er hatte abgenommen in den letzten Jahren, mehr als man als gesund bezeichnen konnte.
»Halt, warte«, sagte Armin Kramer, der die Einsatzleitung innehatte und ihm seit Stunden am Computertisch gegenüber saß.
»Worauf?«
»Auf«,
Kramers Handy klingelte, und er musste seinen Satz nicht mehr vollenden. Der etwas übergewichtige Kommissar begrüßte den Anrufer mit einem eloquenten »Hm?« und sagte im weiteren Verlauf des Gesprächs nicht sehr viel mehr außer
»Was? Nein!
Du verscheißerst mich!«
und »Sag dem Arsch, der das verbockt hat, er soll sich warm anziehen!«
»Wieso? Weil es im Oktober verdammt kalt werden kann, wenn er gleich für einige Stunden vor dem Revier liegt, sobald ich mit ihm fertig bin!«
Kramer legte auf.
»Wo liegt das Problem?«
wollte Schwarz wissen.
»Jensen!«
»Was ist mit ihm?«
»Und wie kann der Typ Probleme machen? Er sitzt bei uns in einer Isolierzelle.«
»Frag mich nicht, wie, aber der Bastard hat es geschafft, Prüger eine SMS zu schicken.«
Schwarz nickte.
»Hat der Prüger gewarnt?«
fragte er Kramer.
»Nein, der Pisser hat sich einen Scherz erlaubt, der aufs Gleiche rauskommt. Er wollte dich in die Falle laufen lassen.«
»Wie das?«
fragte Schwarz.
»Er hat ihm geschrieben, dass Prüger nicht erschrecken soll, wenn er gleich zur Party erscheint.«
»Weshalb erschrecken?«
»Weil er gestolpert ist und sich ein Schneidezahn ausgeschlagen hat, oben links.«
Kramer tippte mit seinen Wurstfingern an die entsprechende Stelle im Mund. Schwarz nickte. So viel Kreativität hätte er dem Perversen gar nicht zugetraut.
Er sah auf seine Armbanduhr.
Es war kurz nach 17 Uhr.
Kurz nach zu spät. »Verdammt!«
Kramer schlug wütend auf den Computertisch.
»So lange Vorbereitung und alles für die Katz. Wir müssen die Sache abblasen.«
Schwarz öffnete den Mund, um zu widersprechen, wusste aber, dass Kramer recht hatte. Seit einem halben Jahr arbeiteten sie auf diesen Tag hin. Angefangen hatte es mit einem Gerücht in der Szene, das so unglaublich war, dass man es lange Zeit für eine urbane Legende hielt. Allerdings waren Backpartys, wie sich herausstellte, keine Schauermärchen, sondern existierten tatsächlich. Sogenannte Wanzenfeiern, auf denen HIV-Infizierte ungeschützten Sex mit gesunden Menschen hatten. Meistens einvernehmlich, weil solche Events, bei denen die Ansteckungsgefahr für den besonderen Kick sorgen sollte, eher zu einem Fall für den Psychiater als für die Staatsanwaltschaft machte. Der neueste Trend in der Perversus-Szene waren Events, auf denen Unschuldige vergewaltigt und mit dem Virus infiziert wurden. Meistens Minderjährige, vor zahlendem Publikum. Eine neue Attraktion in dem Jahrmarkt der Abscheulichkeiten, der in Berlin rund um die Uhr seine Zelte geöffnet hielt. Oft in gediegenen Häusern in spießigen Gegenden, in denen man so etwas niemals vermutete. So wie hier und heute im Westend. Detlef Prüger, ein Mann, der im normalen Leben Sanitärbedarf verkaufte, war ein beliebter Partner des Jugendamts. Nahm er doch regelmäßig die schwierigsten Pflegekinder auf. Drogen, Missbrauchs- und andere Problemfälle, die mehr Kinderheime als Klassenzimmer von innen gesehen hatten.
Gestörte Seelen, die es oft gar nicht anders kannten, als dass sie nur gegen Sex irgendwo übernachten durften und bei denen es nicht auffiel, wenn sie bald wieder abhauten und nach einiger Zeit verwahrlost und krank erneut aufgegriffen wurden. Auch Liam, das 12-jährige Straßenkind, das seit einem Monat im Hause Prüger lebte, würde sehr bald nach dem heutigen Abend wieder in die Gosse abgeschoben werden. Aber zuvor würde er vor den anwesenden Gästen mit Kurt Jensen, einem 43-jährigen HIV-infizierten Pädophilen, Sex haben müssen. Prüger hatte Jensen über einschlägige Newsrooms im Internet kennengelernt und so war er der Polizei ins Netz gegangen. Der Kinderschänder saß mittlerweile seit 2 Wochen in Untersuchungshaft. In dieser Zeit hatte Schwarz sich darauf vorbereitet, Jensens Identität anzunehmen, was relativ einfach war, da es zwischen ihm und Prüger keinen Austausch von Fotos gegeben hatte. Als größte Schwierigkeit in der Tarnung hatte sich der positive AIDS-Test erwiesen, den Prüger verlangte. Nicht im Voraus, sondern direkt auf der Party. Er hatte angekündigt, Schnelltests aus einer niederländischen Online-Apotheke bereitzuhalten. Ein Tropfen Blut und das Ergebnis zeigt sich in 3 Minuten im Sichtfeld des Teststreifens. Schwarz wusste, es war dieses an und für sich unlösbare Problem, weshalb er überhaupt für diesen Einsatz ausgewählt worden war. Seit dem Tod seiner Familie galt er in Polizeikreisen als tickende Zeitbombe. Ein verdeckter Ermittler, der mit 38 Jahren in seinem Beruf stramm dem Rentenalter entgegenmarschierte und dem das Wichtigste fehlte, was ihn und sein Team im Notfall am Leben hielt. Das Angstempfinden. 4-mal schon war er von Polizeipsychologen durchgecheckt worden. 4-mal schon waren sie zu dem Ergebnis gelangt, dass er den Selbstmord seiner Frau nicht verkraftet habe. Und erst recht nicht, dass sie zuvor das Leben ihres gemeinsamen Sohnes ausgelöscht hatte. 4-mal sprachen sie die Empfehlung aus, ihn in den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen, weil ein Mensch, der keinen Sinn mehr in seinem Leben sah, bei seiner Dienstausübung unverantwortliche Risiken eingehen würde. 4-mal hatten sie recht gehabt. Und dennoch saß er heute wieder in einem Einsatzfahrzeug. Nicht nur, weil er der Beste im Job war, sondern vor allen Dingen, weil sich kein anderer freiwillig HIV-Antikörper in die Blutbahn jagen lassen wollte, um den Schnelltest zu manipulieren. Das Blutserum war zwar durch ein spezielles Sterilisationsverfahren von den AIDS-auslösenden Erregern gereinigt worden, aber eine 100%ige Sicherheit hatte der Teamarzt ihm nicht geben wollen. Weswegen Schwarz, sobald das hier vorbei war, eine 4-wöchige Medikamententherapie starten musste. Die sogenannte Postexpositionsprophylaxe, kurz PEP genannt. Ein Verfahren, das er schon einmal durchlitten hatte, nachdem ihm ein Fixer in der Hasenheide eine blutige Spritze in den Nacken gerammt hatte.